I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back to the Future? Basically, I'm living that movie right now, which is how I know there's going to be a murder tonight.
Hate time travel movies. They never make any sense.
Hallöchen und herzlich willkommen zur Joe Hour.
Mit Luke, der manchmal Jokes macht. Vielleicht.
Featuring Luke's Reactions.
Wow, das klingt nach einem Film, den du gesehen hast. Ich habe nämlich keinen gesehen diese Woche, leider. Weil ich beschäftigt war.
Ja, es ist eine etwas dünnere Review-Episode als... Es kommt ja schon immer mal vor. In der... Komischerweise habe ich drei Sachen gesehen, obwohl ich viel zu tun hatte und Fall of the House of Usher am Schauen bin. Das wird definitiv in der nächsten Review-Episode besprechen werden. Aber das hätte ich never ever für diese geschafft. Weil... Work. Aber nichtsdestotrotz war ich zweimal im Kino und habe mir auch einen Film zu Hause angeschaut. Und dieser, mit dem fange ich an, ist Totally Killer, ein neuer Amazon Prime Release unter der Regie von Anoushka Khan, deren Regiedebüt vor ein paar Jahren Always Be My Maybe war. Oh, 2019 war der, what the fuck?
Das fühlt sich an wie gestern.
4 Jahre her. Jesus Christ. Okay, gut. 4 Jahre her ist ihr Regiedebüt. Und jetzt hat sie einen neuen Film mit Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen, Charlie Gillespie und vielen mehr. Und es ist eine Horror-Slasher-Komödie, die mit vielen Tropes spielt, die wir so aus dem Slasher-Genre kennen und so einen neuen, ja, anderen Twist halt drauf findet. Nämlich spielt es in einer Kleinstadt, wo vor 35 Jahren, in den 80ern natürlich, eine Mordserie stattgefunden hat, wo ein berüchtigter Killer 3 junge Frauen ermordet hat. Der hatte eine ganz ikonische Maske halt natürlich auf, die bis heute bekannt ist. Und das ist, wofür man diese Stadt kennt. Es gibt so einen Weirdo-Podcast-Dude, der quasi so einen True-Crime-Podcast nur über diesen Dreier-Killspree macht und dann Touren, so Tourismus-Touren durch diese Stadt gibt, wo man sich die Mordstätten anschaut, die Tatorte anschaut und so weiter. Also halt so ein Ding halt. Mhm. Und die Protagonistin ist die 17 Jahre alte Jamie, gespielt von Kiernan Shipka, deren Mutter, also deren Eltern generell zu der Zeit halt auch in der Stadt gelebt haben, deswegen so ein bisschen paranoid sind. Und generell wirkt es so, als wäre halt die ganze Zeit die Angst da, oh, kommt der Killer irgendwann zurück. Es ist natürlich Halloween, glaube ich.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, genau, Halloween Night, ja, genau. es ist natürlich wieder Halloween und natürlich taucht der Killer wieder auf, tötet ihre Mutter, was natürlich ganz furchtbar ist. Und mehr oder weniger aus dem Nichts erfahren wir dann auch noch, dass eine Klassenkameradin von ihr eine Zeitmaschine gebaut hat.
Nice.
Für ein Klassenprojekt. Vor dem Killer in diese, die Zeitmaschine ist so ein Fotobooth. Ja, sie wird von dem Killer gejagt, nachdem der Killer ihre Mutter umgebracht hat, flieht in diese Zeitmaschine und als der Killer in das Armatur, also die Klassenkameradin hat die Zeitmaschine nicht zum Laufen gebracht, aber theoretisch müsste es funktionieren. Und als der Killer sein Messer in die Zeitmaschine rammt, ist das natürlich das fehlende Teil sozusagen, das Metall. Und die Zeitmaschine wird in Gang gesetzt und sie reist zurück ins Jahr 1987.
Nice.
Weil das halt zufällig eingestellt war und ist dann im Jahr 1987 unterwegs, beschließt dann, hey, ich halte jetzt den Killer in diesem Jahr auf, dann bringt er nicht meine Mom in 35 Jahren um. Und genau, sie weiß ja einfach, weil das so Common Knowledge ist, wer die drei Opfer sind, geht dann quasi in die Highschool, meldet sich da als Exchange Student an, um auf die drei Opfer aufmerksam zu werden, merkt dann, oh, meine Mutter war in der Clique mit diesen drei Opfern und mein Vater ist auch mit denen rumgehangen. Dam, dam, dam. Und so weiter spinnt sich der Plot. Mhm. Von da. Und ich fand den Film ganz lustig. Also, ich fand, das war. Also, was ich mochte an dem Film, ist, wie nonchalant er mit dem Time-Travel-Element umgeht. Also, es ist halt wirklich so. Die haben so ein Science-Fair quasi, so, aber halt in einem verlassenen Freizeitpark, weil natürlich. Und die Klassenkameradin ist halt einfach so, ja, ich habe halt eine Zeitmaschine gebaut, natürlich, weil die basiert natürlich auf den Aufzeichnungen ihrer Mutter von vor 35 Jahren. Und es ist halt einfach so, ja, genau, das ist jetzt, was wir gemacht haben. Aus dem Nichts und just deal with it. Und das mochte ich an dem Film. Es ist einfach so, der, wie er einfach so in your face mit allerlei, also Sci-Fi-Bullshit, aber halt auch so Horror, bullshitigen Horror-Elementen einfach umgeht. Ne? Mhm. Der fordert den Zuschauer einfach auf, Dinge einfach zu akzeptieren. Und das mochte ich. Das ist so ein Augenzwinkern, mit dem der Film spielt. Das fand ich ganz cool. Und auch die Idee mit dem in die Vergangenheit zurückreisen, um den Killer aufzuhalten, der die Mutter getötet hat, ist auch also eine emotional starke Grundlage. Was für mich nicht so 100% immer zusammengepasst hat, waren die tonalen Differenzen, die der Film hat. Mhm. Also, dass wir auf der einen Seite so völlig weirdo, wacky Serienkiller, Zeitreisen, Bullshit, Horrorkomödie sind. Aber der Tod der Mutter schon super ernst genommen wird und das Trauma, das damit einhergeht, super ernst genommen wird. Was natürlich, auf der einen Seite ist natürlich wichtig, dass die emotionale Grundlage für den Film mhm. gut gelegt wird, aber so die tonalen Sprünge, die der Film damit macht, die fand ich manchmal ein bisschen extrem. Also so ganz kohärent hat das für mich nicht gewirkt. Und ich fand auch, dass der Film noch exzentrischer hätte sein können für meinen Geschmack. Es war eine relativ zahme Horrorkomödie. Was ich so ein bisschen schade fand, weil ich meine, die Prämisse ist super wacky und super out there und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ah, ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Film mehr Drive hat, mehr Energie, mehr sich in den Humor reinlädt, in eine noch exzentrischere Erzählweise, in mehr Wackiness halt einfach, ne? Mhm. Was der Film ja so ein bisschen anteast, aber dann doch sehr, sehr klassisch erzählt, sehr, sehr den vorhersehbaren Punkten so ein bisschen folgt. Inszenatorisch. Und das fand ich schade, weil die Grundperformances gerade von hier, Kiernan Shipka und dem Rest des Casts, fand ich sehr gut. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Film, also die wären eigentlich gut genug, dass der Film denen noch mehr Exzentrik zutrauen dürfte. Und generell, dass der Film sich selbst mehr Exzentrik zutrauen dürfte. Also ich glaube, das ist eigentlich mein Fazit zu diesem Film. Ganz lustig, aber dadurch, dass er sich nicht mehr traut, auch einfach nur eine von vielen Slasher-Komödien, die man halt schon so gesehen hat. Na, gerade wenn man irgendwie Genrefilm-affin unterwegs ist, wie ich jetzt, dann sticht der jetzt nicht wahnsinnig raus. Aber er ist ja sehr erfolgreich und ich gönne das allen Beteiligten. Also ich denke mir auch, da ist mehr Potenzial da für zukünftige Projekte. Ich schaue mir super gerne an, was Nanatschka Khan als nächstes macht und auch die AutorInnen hinter diesem Film. All das lässt mich eher auf das nächste Projekt hoffen. Dieser hier ist gerade für das geneigte Genrepublikum Filtermaterial, aber positives Filtermaterial, so, ne? Also ist eher so, okay, wir haben eine Halloween-Party und wir brauchen was wir so ein bisschen nebenher gucken oder was so ein leicht frischer Blick auf den modernen Slasher-Film ist, dann ist das hier keine verschenkten 100 Minuten, aber ist jetzt auch nicht weiter oben in diesem Genre angesiedelt, würde ich sagen.
Okay. Filler. Ich wollte noch irgendwas Schlaues dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, du hast schon alles Wichtige gesagt, ich habe ihn nicht gesehen und es klingt für mich wie so ein Film, den sie beim Fantasy-Filmfest halt irgendwie mitten am Tag zeigen, weil es halt Durchschnitt ist halt, ja. Den gibt's halt so.
Absolut. Also okay. keine verschenkte Zeit, aber auch kein Must-Watch. Und damit machen wir einen Trainer.
Jawohl.
Say hello, fearless flyers.
Good life.
This is the most important exercise. It's not the destination, but the flight that matters.
Have booked us on a flight to Iceland. Exotic, right?
That lump of volcanic rock in the North Atlantic.
David, come back. You're a fearless flyer.
Once we reach the destination, we'll wait there for a couple of hours, and then we'll pop back in.
I'm not afraid of flying.
What on earth are you doing here, then?
It's Alphonse. He was so afraid he refused to sign up unless I came with him.
Coco. The fuck?
Dear guests, it is now time for the safety demonstration.
All it takes is one little bird to get sucked into the engine of an aircraft.
I just survived the most terrifying flight of my life.
Our flight has been delayed 9 hours.
Apparently, there was a partial breakdown in one of the engines.
They've arranged a wellness hotel for us to gather ourselves and prepare for this evening.
To take that flight tonight would be nothing less than suicide.
No matter what the others decide, okay, we're taking that flight tonight.
If you want to fly, spread your wings.
I have a
never felt so alive.
Fearless Flyers heißt der Film hierzulande. Im Original heißt er Northern Comfort unter der Regie von Hafstein Gunnar Sigurdsson. Ein isländischer Regisseur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehe ich gerade hier nicht, aber ich glaube schon. Würde auch Sinn machen vom Film her. Mit Lydia Leonard, Timothy Spall, Ella Rumpf, Simon Manyonda, Herman Elliott, Sverre Gudnason und vielen mehr. Oder einigen mehr zumindest. Und es ist eine Komödie, eine europäische Komödie mit einer ganz lustigen Prämisse, wie ich fand. Und zwar geht es um eine Gruppe Leute, die alle tierische Angst vorm Fliegen haben und einen Kurs gemacht oder in einem Kurs sind, der sich Fearless Flyers nennt, wo ihnen quasi die Flugangst genommen werden soll. Wo sie so Übungen machen in einem Prop-Plane, in der Kulisse eines Flugzeugs, so, ne, um sich an das Umfeld zu gewöhnen und das Gefühl des Fliegens zu gewöhnen. Und der Abschluss dieses Kurses ist natürlich dann ein echter Flug. Und in dem Fall unsere eigentliche, also die Hauptprotagonistin ist Sarah, gespielt von Lydia Leonard, die ihrer Familie so ein bisschen was vorlügt, weil sie denen gesagt hat, sie hätte ihre Flugangst eigentlich schon überwunden und direkt für den Tag oder nee, für die Stunden, nachdem sie von ihrem Probeflug zurückkommen sollen, hat sie schon mit der Familie quasi einen Flug in den Urlaub, einen längeren Flug in den Urlaub gebucht. Also für die muss das jetzt einfach funktionieren so, weil sie hat solche Flugangst, dass sie zum Beispiel ihrem Mann schon vorgelogen hat, wo ihre Arbeit sie eigentlich nach L.A. schicken wollte, ist sie halt einfach zu Hause geblieben und hat immer mit ihrem, mit so irgendwelchen weirden Zeiten mit ihrem Ehemann, mit ihrem Freund ist es, telefoniert und so getan, als wäre sie in Los Angeles und so. Also einfach macht ihrer Familie so oder ihrem Umfeld was vor. Genau, und dann haben wir halt noch eine illustre Gruppe anderer Charaktere. Timothy Spall spielt so einen Kriegsveteran, der halt traumatisiert ist und eine herbe Flugangst hat. Und dann haben wir noch Ella Rumpf und Sverre Gudnason, die ein Paar spielen. Ella Rumpf spielt eine Influencerin, die aber nur dabei ist, um ihren Freund zu unterstützen, der quasi ihr Fotograf ist und halt tierische Flugangst hat, aber die beiden sollen, also sie findet halt, er sollte mit ihr um die Welt reisen, um Content zu machen, wie sie es immer nennt. Und dann halt Simon Manyonda, der den Trainer spielt, den unverhofften Leiter der Gruppe, denn am Tag, als sie ihren Probeflug machen sollen, ist die Haupttrainerin, die Leiterin der Gruppe krank oder irgendwie verhindert auf jeden Fall. Und er, der das erste Mal macht, hat einen Flug nach Island für die Gruppe gebucht. In diesem Flug kommt es direkt zu heftigen Turbulenzen. Also geht richtig, richtig schief. Die werden alle super retraumatisiert, instantly. Und in Island geht dann natürlich auch alles mit dem Rückflug schief. Es gibt einen Sturm zieht auf, alle Flüge werden gecancelt. Sie werden in einem Wellness-Hotel untergebracht. Aber unsere Protagonistin will unbedingt zurück, weil sie ja mit ihrer Familie in Urlaub fliegen will. Die haben sie übrigens am Flughafen davor noch gesehen, wie sie diesen Leiter des Kurses umarmt hat. Und jetzt denkt ihr Freund, die hat was mit einem anderen und geht nicht mehr ans Handy. Und sie steckt in Island fest mitten im Nirgendwo und will eigentlich zurückfliegen, aber alle Flüge sind gecancelt. Also es ist eine Disaster-Comedy, wie ich es jetzt mal nennen würde, ne? Wo es darum geht, dass alle Dinge schief gehen und es wird einfach immer exzentrischer, immer extremer so. Ne? Eine Form von Komödie, die ich sehr mag und die hier fand ich auch ganz gut, ziemlich gut tatsächlich. Ich hatte da sehr viel Spaß im Kino, war quasi in einer Einzelvorstellung, weil ich alleine im Kino war und konnte da schön vor mich hinkichern. Ich fand vor allem den Cast halt sehr gut. Lydia Leonard in der Hauptrolle ist super. Timothy Spall, super Gat einfach für diesen Film. Darf halt einfach seine ganze Exzentrik rauslassen. Ella Rumpf und Sverre Gudnason sind ein super lustiges Paar und Simon Manyonda als der völlig überforderte Leiter dieses Kurses ist auch sehr lustig. Ja. Wann immer er einfach komplett die Fassung verliert, ist schon sehr gut. Ja, wir haben vorhin drüber geredet, weil wenn wir überlegt hatten, wir haben über den Film geredet, ob wir den schieben, ob ihr ihn euch noch anschauen wollt. Und da hast du so gemeint, das ist so, wie hast du es genannt? Arthouse-Komödie? Oder?
Ja, es ist eine Arthouse-Komödie, die meine Eltern lieben würden, so finde ich. Yes. Also das ist so safe und irgendwie ein bisschen so Eltern-edgy. Also nicht wirklich edgy, aber halt so ein bisschen so, dass man halt, haha, oh, das ist aber clever, aber halt tatsächlich lustig. Also jetzt, was du so erzählt hast, ich habe schon den Vibe irgendwie, man könnte den jetzt irgendwie in in so einem Arthouse-Kino auf dem Land sehen für irgendwie 5 Euro und da gibt's auch kein teures Popcorn so, sondern irgendwie Nüsse und Kaffee. Das ist so das Bild, dieses Setting habe ich vor Augen, wo man diesen Film wirklich auch in einem guten Publikum dann sehen kann, weil alle irgendwie da Bock drauf haben auch, die dann kommen.
100%. Ich wäre fast safe zu sagen, den könnte ich mit meiner Mom und meiner Oma angucken und beide hätten Spaß. Meiner Oma müsste ich dann wahrscheinlich einen Teil erklären, wo es Very Good Nasons Charakter seine homosexuelle Seite entdeckt und weil er auf einen exzentrischen Tech-Milliardär oder so Millionär trifft, der auch in diesem Wellness-Hotel rumliegt und ihn abschleppt direkt. Und es ist sehr grafisch. Also nicht wirklich, aber so ein bisschen. Ich glaube, da wäre eventuell Klärungsbedarf, aber auch, wie du sagst, also sonst sehr safe, sehr gefällig, sage ich mal. Deswegen auch kein Comedy-Highlight. Ne? Ich mag es dann eher, wenn eine Komödie sich noch mehr traut. Ne? Auch wie ich jetzt gerade bei Totally Killer schon gesagt habe. Dieser hier traut sich deutlich mehr in die Exzentrik rein und ist deswegen auch besser bewertet bei mir. Das würde ich auch definitiv mehr empfehlen als Totally Killer. Aber auch hier habe ich mir gedacht, ja, das ZDF-Geld und Arte-Geld mit drin, das merkt man auch. Ne? Es ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Ecken und Kanten abgeschliffen. Es ist auch so, ne, alles, was so ein bisschen Edge hat, ist so safe Edginess, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Für das geneigte, ein bisschen ältere Arthouse-Publikum, wie du es ja auch beschrieben hast. Und deswegen dafür total brauchbar. Also da, wirklich ein Film, den ich nicht bereut habe, auch im Kino zu schauen, aber den man auch super gerne einfach mit der Family zu Hause schauen kann oder ins Kino gehen kann und seinen Spaß haben kann. Und in einem halben Jahr hat man wahrscheinlich vergessen, dass man ihn gesehen hat, aber so man hatte auf jeden Fall zusammen Spaß. Und deswegen würde ich ihn durchaus empfehlen für eine nette Zeit im Kino oder dann mit der Family zu Hause. Fearless Flyers oder Northern Comfort. Kein Highlight des Jahres, aber durchaus das Anschauen wert.
Sehr schön.
Und damit kommen wir zum letzten Film dieser knappen Review-Episode.
I hear you're taking over for Quinn.
What?
I overheard it on a call.
We're gonna go grab a drink. You wanna join?
You made half the big calls last quarter alone.
So? What did he want?
He's promoting me.
Congratulations.
I'm sorry.
Why? I'm so happy for you. Okay.
Wonder how she got the fast pass. Reporting to her?
Jesus, man.
Look into this. Let me know what you think.
I'm still working on the 3 from before.
Okay, I'll make this one the priority. Can I buy another?
Now that you're making more money than me?
Oh.
What are you doing?
You know it's just a game.
You played very well. Are you going to pitch me to Campbell?
I don't think it's a good idea. We both can't keep working here.
I'm not quitting. This firm has become my religion. You have become my God. You give me this opportunity, I will give you everything I got.
Und den habe ich auch im Kino gesehen, ist aber ein Netflix-Release. Und als ich den Trailer vor ein paar Wochen im Kino gesehen habe, also war ich im Kino, ich weiß gar nicht mehr, was ich angeguckt habe, aber irgendwas, also ich war halt im Kino und dann laufen ja immer die Trailer davor. Und bisher war es ja immer so, okay, jetzt kamen die ganzen neuen Blockbuster und ne, typisches Sommerprogramm. Und als dieser Trailer losging, habe ich mir gedacht, oh shit, yes, wir haben Oscar-Season erreicht. Yes! Die Streamer fangen an, die Filme rauszubringen, die sie auch ins Kino bringen, um für Awards zu qualifizieren. Jetzt kommt wieder der Quality-Shit. Ich bin so hyped. Da hatte ich wirklich den Gedanken. Und dann liefen wirklich 3, 4 so. Also, ne? Auch ein neuer Netflix-Film, Nyad, ein Biopic über eine Schwimmerin, der jetzt dann rauskommt, in der nächsten Review-Episode relevant sein wird, den sie auch ins Kino bringen. Dann Apple bringt ja sowohl Killers of the Flower Moon, den neuen Scorsese-Film, als auch Napoleon, den neuen Ridley Scott-Film, ins Kino. Also die ganzen Streamer packen jetzt ihre Prestige-Projekte des Jahres vor die Kinozuschauer und I'm so here for it. Und dieser ist ein Teil davon. Fair Play unter der Regie von Chloe Domont, ein Regiedebüt. Es spielen mit Phoebe Dayneverr. Ich glaube, Bridgerton-Leute würden sie kennen. Ich glaube, da hat sie mitgespielt. Genau. Und Alden Ehrenreich sind so die Hauptrollen. Und dann spielen noch mit Eddie Marsan, Rich Sommer, Sebastian D'Souza und viele mehr. Und es handelt von zwei, einem Mann und einer Frau, die beide in einem Hedgefund an der Wall Street arbeiten. So Analysts sind, so Aktienanalysts. In halt einer super Cutthroat-Umgebung, also auf die Karriere fokussiert, aber die daten. Und das ist natürlich eigentlich ein riesiges Tabu in der Firma, deswegen machen sie das auch geheim. Niemand in der Firma darf es wissen, aber die haben eine steamy Affäre und eines Tages sehen sie in ihrem Büro, wie halt ein Vorgesetzter, also ein höher gerankter Mitarbeiter, komplett seine Fassung verliert, die Monitore quasi zerhaut und dann von der Security rausgebracht wird. Und das Einzige, worüber alle reden können, oh, wer wird befördert werden wohl auf diesen Posten? Und sie überhört dann in einem Gespräch von zwei anderen, dass wahrscheinlich ihr Freund, dass Alden Ehrenreich, der den Posten wohl kriegen wird. Sie sagt es ihm, die beiden trinken Champagner und gehen schon feiern und so, ne? So, ja, geil, jetzt wird er befördert. Wie geil ist das denn? Wir feiern das jetzt. Und am nächsten Tag kriegt sie den Posten. Und das versetzt ihm, also Alden Ehrenreichs Charakter, einen Kick in die Eier seines Egos, den er den ganzen Film nicht überwinden wird und der ihn in einen Spiral an fragiler Maskulinität hinabsenden wird, der ganz schön heftig wird. Mhm. Also das ist, worüber dieser Film reden will, ne? Über Männlichkeitsbilder, über männliches Ego und wie Männer halt oft ein Problem damit haben, wenn Frauen höher gerankt sind als sie, wenn Frauen mehr verdienen, gerade also Partnerinnen mehr verdienen als sie und so weiter. All das möchte dieser Film tackeln und er macht das halt. Ich hab oft gesehen, dass der Film als erotischer Thriller bezeichnet wurde und ich kann sehen, warum das gemacht wird. Ich würde den nicht so bezeichnen, es ist mehr so ein Psychodrama. Also es ist, ja klar, das hat diesen erotischen Teil, weil halt Sex viel, also ne, das ist halt ein Teil davon, weil deren Relationship am Anfang sehr, sehr körperlich natürlich ist und das natürlich auch ein essentielles Element ist, auch in seinem Spiral, ne, in seinem Verständnis von der Beziehung, ne? Also solange er so eine dominante Position hat, fühlt er sich männlich, fühlt er sich sicher, fühlt er sich gesehen und in dem Moment, wo er in der Firma, also im Beruf, diese Position verliert das halt auch in seiner Ansicht so in allen anderen Aspekten der Beziehung so. Und das ist auch Teil davon. Deswegen Sex ist ein essentieller Teil dieses Films. Aber ich würde es, erotischer Thriller, weiß ich nicht, finde ich schwierig, würde ich so nicht bezeichnen. Ganz vorne in diesem Film sind für mich die zwei Performances. Phoebe Dayneverr ist super. Alden Ehrenreich stiehlt so ein bisschen die Show, weil er sehr, sehr, sehr gut ist. Ich habe ein Interview mit der Regisseurin gehört, wo sie darüber geredet hat, warum sie ihn gecastet hat. Und sie hat gesagt, was ich sehr schlau fand, du brauchst einen sehr selbstsicheren Mann, damit er so eine Unsicherheit spielen kann. So eine fragile Unsicherheit. Und deswegen haben sie Alden Ehrenreich genommen, ne? Weil er in sich, in seiner Männlichkeit eigentlich sehr sicher ist und dadurch kein Problem hat, jemanden zu spielen, der so offensichtlich so nackt in seiner angeknacksten Männlichkeit, in seinem angeknacksten Männlichkeitsverständnis ist. So, ne? Und das fand ich eine schlaue Sichtweise auf diesen Charakter, weil das macht er wirklich sehr gut. Und dieses Abrutschen in, ne, er fängt dann auch gleich an, so ein Jordan Peterson-esken Typ seinen Podcast zu hören und so weiter und seine Bücher zu kaufen und so, um sein Männlichkeitsbild wieder aufzubauen, ne, um wieder die Kontrolle als Mann in seinem Leben zu erreichen. Und das fand ich einen ganz schlauen Kommentar auf Jordan Peterson und andere Männlichkeitsvorbilder, die wir aktuell in uns in der Welt so haben, die halt, ne, von unsicheren Männern gesucht werden, um ein sehr verqueres Männlichkeitsbild halt wieder aufzubauen, so, ne, um sich wieder sicher zu fühlen darin. Und ich finde, der Film ist sehr schlau in seinem Kommentar, was das angeht. Ich hätte mir gewünscht, dass er in seinem Plot, in der Geschichte, die er erzählt, ein bisschen einfallsreicher gewesen wäre, ein bisschen sich mehr getraut hätte tatsächlich. Weil ab dem Moment, wo klar ist, okay, darum geht's jetzt, dass er halt damit dieses Problem hat und jetzt diese Abwärtsspirale in die toxische Männlichkeit, in diese Unsicherheit, in dieses Machtgefälle machen wird, da habe ich halt schon gefühlt alles kommen sehen, worauf dieser Film halt rausläuft, bis auf das Ende, das ich sehr interessant fand und dadurch eben, also sehr spannend, sehr gut. Aber bis dahin habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, okay, das macht Sinn. Das wäre der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. Ah ja, okay, ja, genau. Jetzt kommt das, jetzt kommt der Moment. Ah, okay, jetzt kommt der Moment. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wo ist der Kniff? Wo ist die Idee, die das jetzt über den sehr, sehr guten, aber halt auch sehr typischen Thriller abhebt, sage ich jetzt mal, ne? Und die kam so nicht ganz. Also deswegen, ich war so ein bisschen underwhelmed, was das angeht, was aber nicht zu viel heißen soll, weil ich war extrem hyped auf diesen Film, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, weil das super, super, super meinen Geschmack trifft. Mhm. Thematisch halt super interessant ist. Und ich finde, er macht all das, was ich mir gewünscht hätte, nur den Extrapunkt, den geht er dann nicht. Oder halt so, ne, okay, dann auch noch zu hinterfragen oder ne, die Umgebung, in der die arbeiten, ne, die halt super toxisch männlich geprägt ist, ne, Wall Street, das ist ja auch nicht umsonst, dass sie da sind. Und Eddie Marsan als der Boss dieser Firma spielt einen eigentlich sehr interessanten Charakter. Und da hätte ich mir auch mehr gewünscht, ne? Dass da noch mehr Verfall oder mehr drauf eingegangen wird, mehr sich getraut wird, da auch so richtig den Finger in die Wunde zu legen. Ne? Auch was die Finanzbranche angeht, was all das angeht. So, ne? Und ich habe mir gedacht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir bewegen uns eher auf so eine vorhersehbaren, safen Linie. Was weird ist bei dem Film zu sagen, aber genau, ich hätte mir ein bisschen mehr Edge gewünscht, auch bei diesem Film, bei fast allen drei Filmen diese Woche, ehrlich gesagt. Das ist ein Thema, das sich durchzieht. Aber nichtsdestotrotz ist das definitiv meine höchste Empfehlung diese Woche. Ich fand den Film sehr gut, gerade für die zwei Performances und die thematische, einfach schlaue Herangehensweise, die der Film macht, ne, wie er dieses Problem nimmt und seziert, sehr fein, fand ich sehr gut, die Beziehungsdynamik zwischen den beiden. Und ich meine, Trigger Warning, der Film wird dark an einem bestimmten Punkt, also auch das, ne?
Okay.
Ich habe so ein bisschen angedeutet, wenn er sich seiner Dominanz in jedem Beziehungsbereich beraubt fühlt, wie wird er sich die versuchen zurückzuholen, ist, ja, sollte man wissen.
Okay.
Wenn man da leicht getriggert ist. Aber es ist ein Film, der es wert gesehen ist zu werden, der es wert ist diskutiert zu werden und deswegen finde ich sehr cool von Netflix, dass sie den gemacht haben und dass sie ihn auch in die Kinos bringen vor allem, weil war definitiv auch lohnenswert, den im Kino zu sehen. Deswegen Fair Play ist definitiv meine höchste Empfehlung diese Woche. Der wird jetzt auch nicht auf meinen Highlights des Jahres landen, aber super spannender Film, sollte man schon sich anschauen, würde ich sagen.
Okay, ich bin gespannt, wie Netflix oder generell wie die Streamer es irgendwie bei den Oscars abschneiden. Und ich meine, du hast ja gesagt, ne, da kommt jetzt noch einiges auf uns zu, sowohl in den Kinos als auch dann entsprechend auf den Streamern, wenn wir die Möglichkeit dann dazu haben. Und ich bin gespannt. Und das sind so die Sachen, die für mich auch sehr dankbar sind, dann noch aufzuholen, wenn es auf Oscars zugeht. Dann einfach noch mal ein bisschen hier auf Netflix ein, zwei Filme durchziehen, damit ich wenigstens ein bisschen mitreden kann. Ich bin, den werde ich, das, der wird dazu zählen nach deiner Erzählung jetzt.
Ja, ich weiß nicht, ob der hier Oscar-Chancen hat, da wäre ich skeptisch, ehrlich gesagt, aber
Wenn er nominiert wird, zählt er zu dieser Liste.
Ja, nee, also definitiv lohnenswert, auch ohne Oscar-Chancen zu sehen. Und ja, also so jetzt Killers of the Flower Moon ist auf jeden Fall der nächste, der halt ein garantierter Oscar-Anwärter ist. Oder auch das Biopic Naiad, das Netflix gemacht hat, das jetzt auch dann in die Kinos kommt. Das wird alles für die nächste Review-Episode relevant. Napoleon, super klassischer Oscar-Kandidat. Also da kommen jetzt einige von Streamern, die, also gerade Apple mit Killers of the Flower Moon und Napoleon ist halt einfach ein One-Two-Punch, der nicht zu unterschätzen ist. Also ja, wird eine geile Zeit. Diese Review-Episode war kürzer. Dafür gibt es die nächste auf jeden Fall mehr, weil da kommt dann Killers of the Flower Moon, Naiad und Fall of the House of Usher. Die letzte Mike Flanagan-Netflix-Serie.
Mhm.
The Hype is Real.
Oh ja, ich bin bei Folge 3 und ich freue mich auf den Rest.
Bin, glaube ich, bei Folge 4 und same. Also hört in zwei Wochen wieder rein, wenn wir über all das reden. Bis dahin. Ansonsten lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet, die ich diese Woche besprochen habe. Und wir hören uns in der nächsten Folge dann. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.